Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Patrick.
Hallo zusammen.
Ich bin der Daniel und wir wollen uns heute mit den Kriegern von Dungeon Core Classics beschäftigen. Und die erste Frage ist natürlich, Patrick, was ist denn für dich ein Krieger?
Das ist ja immer so eine schwierige Geschichte. Natürlich erstmal der strahlende Krieger in Plattenrüstung oder der Ritter in Plattenrüstung. Da bin ich ja so ein bisschen vorgeprägt durch andere Rollenspiele, die wir da gespielt haben.
Ja, das stimmt. Pendragon lässt grüßen, ja.
Genau, richtig. Das ist so natürlich
der Krieger.
Genau, den man als ersten vor Augen hat. Aber ich meine, es gibt ja in unserem Team auch Leute, die dann beim Krieger eher die Fellunterhose und das mächtige Schwert auf dem Rücken sehen.
Genau, der Barbar, das wäre dann auch ein typischer Krieger. Ne? Also Dungeon Core Classics hat ja nicht so viele Klassen. Wir haben den Dieb, den Krieger, den Kleriker, den Zauberkundigen und dann sind natürlich die Völker und Klassen zusammengeworfen. Das heißt also, wir haben auch den Elf, den Halbling und den Zwerg. Der Krieger umfasst sozusagen alles. Ne? Also vom edlen Ritter, der seinem Herzog dient, bis hin zum Barbaren oder auch dem Briganten, der dich auf der Straße überfällt.
Genau, da kommen wir ja gleich auch nochmal zu, weil das ist ja sogar im System so ein bisschen mitgedacht.
In den Gesinnungen vor allen Dingen taucht das auf, ja. Wir haben ja beim letzten Mal schon gehört, dass ein Charakter nur aufleveln darf, wenn er den Trichter überlebt, wie zum Beispiel das Portal unter den Sternen oder Segler auf sternenloser See. Dann kann dein einfacher Bauer eben zu einem Krieger werden oder zu einem Kleriker. So ein bisschen auch vielleicht, was passiert ist. Wenn er vielleicht ein heiliges Symbol gefunden hat, könnte er vielleicht eine Offenbarung haben von einem Gott und könnte dann ein Kleriker werden. Oder wenn er eben immer der Erste war, der angegriffen hat, dann könnte er vielleicht der Krieger werden in der Gruppe. Und wir wollen uns eben anschauen, was so ein Krieger ausmacht. Und vielleicht auf ein paar Details eingehen, was eben ganz interessant ist. Denn diese Klassen sind natürlich sehr angelehnt an bekannte Klassen aus dem Oldschool-Bereich. Aber wie wir ja schon festgestellt haben, Dungeon Core Classics ist ja ein eigenes Spiel. Also es ist eher ein, zwei Generationen weiter und kein Retro-Klon. Schauen wir uns doch mal an, mit was für Waffen so ein Krieger umgehen kann und was für Rüstung er tragen kann. Das ist ja immer das Besondere.
Kann man das nicht sehr schnell machen? Also die Liste ist sehr lang. Gibt es eine Waffe, die er nicht benutzen darf?
Eigentlich nicht.
Genau, und das Gleiche gilt für die Rüstung.
Genau.
Es ist eben die Kampfklasse. Also von daher kann er auch mit allem arbeiten. Es kann vielleicht manche ein bisschen besser benutzen, da kommen wir ja gleich nochmal drauf. Aber im Prinzip, was da ist, womit man einen Gegner stechen, hauen oder keine Ahnung, was kann man noch mit einem machen, quetschen kann, kann der Krieger auch benutzen.
Er hat außerdem die höchsten Trefferpunkte. Also er hat 1W12 Trefferpunkte für jede Stufe, die er erreicht. Das Besondere ist, sein Angriffsmodifikator ist nicht fest. Sonst kennen wir das ja. Stufe 1 gibt +1 auf den Angriff. Stufe 2 gibt dann +2 auf den Angriff und so weiter. Das ist bei Dungeon Core Classics anders. Bei den anderen Klassen, die haben so einen festen Bonus auf jeder Stufe. Aber der Krieger, der würfelt einen Würfel dazu, nämlich den Kriegerwürfel.
Genau, also auf Stufe 1 kriegt man einen W3 dazu. Auf Stufe 2 W4 und so weiter bis zu Stufe 5. Da ist es dann der W7 und wenn es dann weitergeht bis zur Stufe 10, kommt man dann auf den W10 +4, der dazu kommt. Das heißt, jede Stufe gibt es einen anderen Würfel, den man dazu bekommt. Und der Wert, den man dann bekommt, gibt's eben auf Angriff und auf den Schaden dazu.
Und wenn man also versucht, irgendwie einen Gegner anzugreifen, dann würfelt man eben seinen W20 und den W3 dazu. Und wenn man eine 10 würfelt und eine 3, dann hat man insgesamt eine 13 und hat dann vielleicht Glück und kann den Kobold zurücktreiben oder enthaupten, je nachdem, wie gut man so war.
Was man auch beachten muss, ist, dass der Krieger auch derjenige ist, der die größte Chance auf einen kritischen Treffer hat. Was bei so einem Schlag, wie du ihn gerade ausgeführt hast, sicherlich hilfreich ist. Das heißt, selbst ganz am Anfang hat man schon 19 bis 20, also wenn man so will, eine doppelt so hohe Chance, kritisch zu treffen. Das erhöht sich noch weiter und geht dann sogar bis zu 17 bis 20 in den höchsten Stufen hoch. Was das genau bedeutet und wie das dann genau abläuft, da kommen wir in den Kampfregeln nochmal zu. Aber auch das macht ihn nochmal kampfstärker.
Wichtig ist auch, dass der Krieger, also jede Klasse hat ihre eigene Crit-Tabelle und der Krieger würfelt auf der mit den verheerendsten Auswirkungen. Da sind also wirklich die krassesten Sachen dabei und das ist sehr unterhaltsam, wenn man da drauf würfeln darf. Das kann ich schon mal versprechen.
Also vieles von dem, was wir jetzt beschrieben haben, kennt man ja aus so klassischen Systemen. Was ich nochmal sehr besonders fand, war die Großtat des Kriegers. Das ist, glaube ich, immer so die Besonderheit, die die verschiedenen Klassen hier bei DCC haben, nämlich die versucht, diesen besonderen Moment eines Kriegers im Kampf ja in Regeln zu fassen oder sie einfach auch einfließen zu lassen.
Das Tolle an der Großtat des Kriegers ist einfach, dass man hier ein bisschen erzählerische Freiheiten bekommt und neue Möglichkeiten, sie im Kampf einzusetzen. Man kann eben sich an dem Kronleuchter entlang schwingen. Man kann versuchen, seinen Gegner zu entwaffnen. Man kann versuchen, ihm die Beine wegzuziehen, damit er stolpert und in den Staub fällt. Ihn zurückstoßen, damit er den Abgrund runterfällt. Das ist alles möglich mit so einer Großtat des Kriegers. Und das macht den Krieger eben spannend, auch auf den weiteren Stufen. Weil natürlich die Zauberwirker sind in Dungeon Crawl Classic schon sehr cool. Die haben cooles Zeug, aber der Krieger hat eben auch dadurch cooles Zeug. Das bleibt also weiterhin immer unterhaltsam, den Krieger zu spielen. Gleiches gilt auch für den Dieb. Der hat auch besondere Fähigkeiten, die ihn unterhaltsam machen für die ganze Runde.
Was, glaube ich, wichtig ist, das sind situationsgebundene Geschichten. Viele von dem, was du jetzt gesagt hast, kann man ja auch generisch benutzen, aber es können eben auch, hier werden Beispiele genannt von dem Wesen, was Laserstrahlen aus den Augen verschießt, dann den Streitkolben gezielt für eins der Augen zu benutzen. Also, was man sonst immer irgendwie hat, kann ich das irgendwie machen? Kann man hier machen? Da muss sozusagen beim Angriff, der Angriff erfolgreich sein und dieser Kriegerwürfel, den wir vorhin beschrieben haben, der muss eben auch noch die 3 erreichen und dann hat der Krieger seinen Moment in diesem Kampf, in dem, was er eben auch am besten kann.
Und wenn der Kriegerwürfel irgendwie nur eine 1 oder eine 2 erreicht, dann funktioniert diese Großtat des Kriegers eben nicht. Es war übrigens wahnsinnig schwer, diesen Teil zu übersetzen. Das heißt im Englischen Mighty Deeds of Arms.
Ah, oh, okay.
Und da haben wir sehr lange dran rumgefeilt, bis wir da irgendwie eine passende Übersetzung haben. Und das ist aber auf jeden Fall eine ganz großartige Fertigkeit, die der Krieger hat und die sich eben langfristig auch als brauchbar erweist. Das darf man nicht vergessen. Das ist schon sehr toll und man hat eben viele Möglichkeiten, um dann auch seine Kreativität im Kampf auszuleben. Dafür ist das eigentlich gedacht. Ne? Also du hast ja gerade schon irgendwie 2 Beispiele genannt mit den Laseraugen und sowas. Du kannst eben auch den Skorpionschwanz abschlagen oder versuchen, das brennende Öl in das Maul einer Riesenschildkröte zu werfen oder sowas.
Gehen wir mal einen Schritt weiter bei der allgemeinen Fähigkeitsbeschreibung. Spielt das Glück ja auch eine Rolle und da ist es so, dass beim Krieger einen Wert dazu bekommen und da ist genau das, was ich gerade sagte, man spezialisiert sich, man sucht sich eine Waffengattung aus und dort kriegt man einen Glücksmodifikator ganz am Anfang des Spiels, der bleibt auch gleich und der kommt dann nochmal mit auf den Angriffswurf dazu.
Und später auf Stufe 5, wenn man also aufgestiegen ist, dann bekommt man einen weiteren Aktionswürfel. Das heißt also, man darf dann 2 Angriffe machen oder eben 2 Aktionen in der Runde.
Genau, nachdem wir so jetzt diese spielrelevanten Werte hatten, kommen wir nochmal auf das, was wir ganz am Anfang hatten, zurück. Nämlich die Frage von, was ist das überhaupt für ein Krieger? Da hatten wir ja schon gesagt, die Gesinnung spielt eine Rolle, weil die Gesinnung den Typ des Kriegers widerspiegelt oder zumindest ein Indiz dafür gibt, was für ein Krieger man ist. Also der berühmte Plattenkrieger aus der König Artus Saga ist natürlich rechtschaffen, zumindest hier in dieser Vorstellung, während der Bandit am Straßenrand eher chaotisch ist. Und bei den anderen ist es dann vielleicht mal so ein bisschen durcheinander. Söldner können ja aus verschiedensten Motiven arbeiten, die können rechtschaffen, neutral, chaotisch sein und so weiter. Und da spiegelt sich dann auch in einer Tabelle wieder, die so den Titel in Anführungsstrichen des Kriegers wiedergibt. Also vom Knappen bis zum Paladin oder vom Bandit bis zum Plünderer sind so die Rangordnung, jetzt einfach mal Beispiele zu nennen. Interessant fand ich dann allerdings so nochmal einen Abschnitt zu den Kriegerorden, wo es dann verschiedene Orden gibt, wo man natürlich nur als rechtschaffender Charakter hineinkommt.
Die kann man dann sozusagen in seine Kampagne integrieren und die bieten so ein paar Ideen mit recht bunten Informationen, die man dann nutzen kann, um vielleicht die Charaktere zu locken, in diesen Kriegerorden einzutreten, was natürlich dann auch immer vielleicht mit einer kleinen Quest verbunden ist oder mit weiteren Aufgaben oder eben auch mit der Möglichkeit, irgendwie eine Hauptbasis zu haben für seine Abenteurergruppe. Ich würde gerne noch auf was eingehen, was ich ziemlich cool finde innerhalb dieses Kapitels, und zwar auf das Artwork. Es gibt eine fantastische Szene auf Seite 45, wo man sieht, wie die Abenteuergruppe einen Riesen zu Fall gebracht hat. Es ist eine absolute Verwüstung zu sehen. Der Riese ist irgendwie umgefallen, der Torbogen ist eingestürzt, der Schurke ist gerade dabei, die Pfeile aus der Brust des Riesen rauszuziehen, weil man die ja noch verwenden könnte. Der Magier verhandelt, glaube ich, gerade, ob er irgendwie einen Teil des Kopfes haben darf oder sowas, für irgendwelche Zauberrituale. Das ist ganz cool, das bringt das Ganze schön in Szene und zeigt auch noch, wie martialisch der Kampf in Dungeon Crawl Classics ist.
Ich glaube, auf dem Bild ist kein Zwerg zu sehen. Wobei ich ehrlich gesagt, ich kann es nur auf dem zweiten Bildschirm weit entfernt gerade sehen und diese Bilder ist mir ja schon beim letzten Mal aufgefallen, da kann man viel Zeit verbringen, sich die einzelnen anzugucken, um die Details zu erkennen. Das ist echt sehr gelungen. Springen wir zum Zwerg, der angelegt ist an den Krieger. auch eine Charakterklasse. Das muss man sich nochmal bewusst machen. Hier spielt man nicht den zwergischen Krieger, sondern man spielt einen Zwerg, der an den Krieger angelehnt ist. Also das heißt, da findet sich viel wieder von dem, was wir gerade besprochen haben. Darum auch beide in einer Klasse. Ich würde hier auch gerne einmal mit der Gesinnung anfangen, weil das viel mit dem Hintergrund zu tun hat. Weil Zwerge leben unter der Erde. Punkt.
Die leben nicht nur unter der Erde, die haben auch diese Lust auf Gold. Das ist das Treibende, der Antrieb für Zwerge. Gold. Gold und Dinge erschaffen. Das ist ihre, sind ihre beiden Leidenschaften, die sie verfolgen. Und hier sind die Gesinnungen noch ein bisschen ausgefeilter, weil es gibt schon einen deutlichen Unterschied zwischen einem rechtschaffenden Zwerg, einem chaotischen Zwerg und einem neutralen Zwerg. Denn grundsätzlich sind nämlich Zwerge rechtschaffene Wesen.
Einmal das und vor allen Dingen beantwortet die Gesinnung mit die Frage, warum ist dieser Zwerg überhaupt außerhalb seiner Gesellschaft unterwegs? Also warum hat er den Berg verlassen? Das fand ich sehr interessant dabei. Also der rechtschaffende Zwerg ist natürlich noch immer mit seinem Clan, seinem Königreich verbunden. Er ist einfach ein Interessensvertreter von ihm, spioniert in der Öffentlichkeit, macht vielleicht irgendwelche Besorgungen, irgendwelche Handelsgeschichten, aber er ist immer noch stark mit der alten Heimat verbunden. Der chaotische dagegen ist vielleicht knapp der Hinrichtung entsprungen und verbannt worden. Also eigentlich die völlig andere Richtung. Alle Bindungen zum alten Volk sind quasi verschwunden. Gilt vielleicht als Verräter dort sogar. Und das zeigt schon mal so die beiden Extreme, die da sind. Und dann gibt's natürlich den neutralen Zwerg, der vielleicht einfach nur ein bisschen neugierig ist und keine Lust hatte mehr, nur im Berg rumzuhocken.
Ja, der will sozusagen die Welt kennenlernen. Der will vielleicht auch seine Fähigkeiten in der Schmiedekunst erweitern. Oder möchte gerne die Oberflächenbewohner einfach besser kennenlernen. Das ist schon ganz cool, weil darin sehr viel erzählt wird über die Zwerge eben in dieser Welt von Dungeon Core Classics. Das muss nicht notwendigerweise deine Welt von Dungeon Core Classics sein. Also wenn du sagst, dass bei dir Zwerge vielleicht grundsätzlich chaotische Wesen sind und weil sie eben die Knochen der Götter abbauen tief in der Erde, dann kann das gut sein und dann kann man das einfach anpassen. Das ist ja eben ganz cool dabei.
Genau, ist der Rechtschaffende vielleicht der Verstoßene, weil er keine Lust hatte, die Elfensklaven, die man hält, weiter zu foltern oder was auch immer.
Zum Beispiel, genau, das kann auch gut sein, ja. Ich würde dann relativ kurz abhandeln, was den Zwerg so ausmacht, weil wir haben die nicht umsonst zusammen in einem Podcast gepackt. Die sind nämlich sehr ähnlich. Auch der Zwerg kann mit vielen Waffen umgehen, bevorzugt aber den Kampf mit Waffe und Schild. Und wenn er ein Schild hat, dann kann er damit auch noch was Besonderes machen. Er hat nämlich da noch einen zweiten Angriff, einen sogenannten Schildstoß. Den macht er aber nur mit einem W14 anstatt mit einem W20.
Ja, was ebenfalls ähnlich ist, die Großheit des Kriegers kann er genauso benutzen wie der Krieger selber. Er hat auch ähnlich hohe Trefferpunkte, nicht ganz so hoch, sind hier nur ein W10 anstatt einem W12 pro Stufe. Aber auch das ist sehr ähnlich. Auch der Kriegerwürfel ist wie beim Krieger angelegt.
Und er steigert auch so wie der Würfel des Kriegers. Das heißt also, er bekommt ein W4, W5, W6 etc. Und genauso wie beim Krieger funktioniert auch das Glück. Man muss sich einfach entscheiden für eine Waffengattung, also eine spezielle Waffengattung, Langschwert, nicht nur einfach Schwerter. Und dann bekommt man den Modifikator auf seinen Angriffswurf dazu.
Auch der zusätzliche Angriff kommt auf Stufe 5. Also das ist alles sehr ähnlich, aber Zwerge sind nun mal Zwerge. Das heißt, sie können im Dunkeln sehen, sie sind langsamer als Menschen und vor allen Dingen kriegen sie unter der Erde ja Boni, wenn sie dort unterwegs sind.
Das ist eigentlich das Geilste an dem Zwerg, denn der Zwerg hat eine sehr wichtige Eigenschaft, direkt aus dem Anhang N rausgezogen von Paul Andersons Roman Dreiherz. Da geht es darum, dass der Ritter ebenfalls von einem Zwerg begleitet wird und der kann Gold riechen. Der wittert Gold. Und das ist ganz cool. Du kannst nämlich tatsächlich in einem gewissen Umkreis als Zwerg wahrnehmen, ob Gold oder Edelsteine hier in der Nähe sind. Und das geht sogar so weit, dass du in 12 Metern, wenn du dich konzentrierst, sogar eine einzelne Münze oder einen Edelstein wahrnehmen kannst. Das ist für ein Abenteurer eine sehr nützliche Sache. Also einen Zwerg in der Gruppe zu haben, kann ziemlich praktisch sein.
Vor allen Dingen für den Geldbeutel. Wenn der Zwerg das abgeben will, ne? Immerhin hat er die Münze und den Schatz gefunden. Da muss ein höherer Anteil natürlich für den Zwerg rausspringen.
Das kommt natürlich auch, ja. Aber es kann natürlich auch einfach sein, dass er die Gruppe dadurch immer wieder und wieder in Probleme bringt.
Oh,
was
ja
dann natürlich auch ganz unterhaltsam sein wird, ja.
Dann gibt's noch die Sprachen. Natürlich spricht man neben der Gemeinsprache die Zwergensprache und eine weitere Sprache und gut, der Intelligenzmodifikator tut dann sein Weiteres, aber da müssen wir jetzt hier, glaube ich, dann ja auch nicht weiter drauf eingehen.
Ich glaube, dann haben wir den Krieger und den Zwerg einmal vorgestellt. Wie genau der Kampf funktioniert, wird natürlich dann später in einem anderen Podcast beschrieben. Aber erstmal sind wir hiermit fertig und wir schauen uns dann in der nächsten Episode wieder zwei weitere Klassen an. Denn es lohnt sich immer, zwei zusammenzubringen. Bis auf den Kleriker. Der Kleriker wird eine Einzelfolge werden, weil der recht einzigartig ist.
Mit dem Kleriker und so werden wir uns dann in den nächsten Folgen beschäftigen. Bis dahin nochmal der obligatorische Hinweis auf die Vorbestellungsaktionen. Ihr könnt DCC jetzt vorbestellen in der Druckfassung oder direkt das PDF mitnehmen und selber hineinschmökern.
Das Buch bietet wirklich zahllose Details, an denen man sich festhalten kann.
Und viel Spaß wünschen wir euch dabei und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
So, Intro und Outro stammen von dem Album The Spellbreaker EP. Das Stück heißt 100 Years in Helheim und die Band heißt Tritrachion oder Tritrachion. Ich bin nicht ganz sicher. Das Ganze steht unter Creative Commons 4.0 Lizenz und die Band ist auch bei Spotify zu finden oder ihr folgt einfach dem Link unter diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.